Ein Wintertag im Januar 2021. Ein Knickbruch bringt das Leben von Simon wieder ins Wanken. Die Kraft schwindet, die Energiereserven sind begrenzt. Wie gelingt es, das Leben trotzdem wieder neu und lebenswert zu gestalten? Und der Unfall spielt erlebt aus der Vergangenheit von Simon in sektiererischen Strukturen wieder an die Oberfläche. Existenzielle Fragen, die drehen. Simon, wir gehen in ein neues Kapitel von deiner Geschichte, und zwar im Januar 2021. Dann ist etwas passiert in deinem Leben, was einmal mehr hat auf den Kopf gestellt. Und zwar hast du einen Unfall gehabt. Was ist dort passiert?
Es war eigentlich ein ganz normaler Tag, wie die meisten Unfälle sind, gell? Nichts Spezielles. Genau, wir waren bei Freunden, bei Nachbarn und haben Pizza gegessen, glaube ich, und gefeilt und lustig gehabt. Und es war Winter und die Buben waren mit ihren Buben am Schläucheln. Das war so eine alte Erinnerung von früher, aus der Pfadi-Zeit von der damals und mehr. Und haben den Schlauch entdeckt wieder bei uns in der Garage und haben an dem Tag...
Also so von einem Rädli?
Vom Traktor. Vom Traktor. Ja, genau. Mhm. Also nicht der Pneu, sondern der Schlauch. Ja, nicht der Reifen. Und damals hat noch in der Kürze irgendwie das Ventil beim Mechaniker im Dorf wieder reinschrauben lassen, als das nicht mehr hatte. Und alle waren mega happy gewesen, dass das alles funktioniert. Und der aufpumpt und die Luft hat es noch mögen haben. Und unsere Buben haben das auch noch nicht gekannt. Und irgendwie so ein lustiger Moment gewesen. Genau. Und dann sind wir mit dem Schlauch rüber zu den Nachbarn. Und die Buben haben dort am Hang eigentlich die ganze Arbeit mit ihren Buben zusammen geschleuchelt. Genau. Und dann sind wir dann irgendwann richtig heim und es war mega kalt und mega easy gewesen. Und die Buben haben dann langsam gesagt, Papa, komm mal mit noch runter und so. Und ich habe also beim ersten schweren Unfall schaffe ich es nicht mehr, wenn etwas rotiert, wenn etwas außer Kontrolle kommt, ob das ein Velo auf einem Kies ist oder ein Auto auf Schnee, das sind so Sachen. Ich kann das langsam so ein bisschen handeln, aber habe ich gar nicht gerne. Ich komme so ein bisschen Panik über den. Das hat mit der Folge vom ersten Unfall zu tun.
Wo du in Kindheit hast gehabt.
Ja, genau, mit dem Velounfall, wo ich die Kontrolle über das Fahrrad in die Geschwindigkeit verloren habe. Mhm. Und es in die Schlittern gekommen ist. Und das, der Momentum vom Schlittern, das ist eigentlich keine Erinnerung mehr um den Unfall, aber der kann mich wie erinnern und da geht etwas in mir ab und dann merke ich, genau, geht dann wie nicht, ja. Und dann habe ich eigentlich gesagt, zuerst nein und habe wieder den steilen Weg durch ablaufen und habe gemerkt, das war auch mega rutschig gewesen und das ist eben wie etwas, dann ist es auch so ein bisschen außer Kontrolle und gemerkt, wow, dann habe ich gesagt, weißt du, dann kann ich auf den Schlauch sitzen. Ja, dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob jetzt der Weg durch abgegangen oder auf den Schlauch und dann haben die Buben Freude und genau. Und dann bin ich auf den Schlauch und irgendwie hatte ich im Kopf, so aus den Erzählungen, das bremst wie selber aus, wenn man den Hang durch abgeht. Und wo der Schlauch angefangen hat zu rotieren, dann habe ich einfach, ich schließe meine Augen, dann kann ich mich wie setteln. Dann ist ein Ding weg, dann kann man sich, dann kommt der Schwindel ein bisschen raus, ja. Und habe meine Augen dann geschlossen und ich, das habe ich nicht gewusst, ich bin auf der Bremserposition gewesen, aber das ist mir nicht bewusst, weil ich gar nicht gewusst, dass man mal bremsen muss. Genau, für Bub ist das klar gewesen, der Papa wird bremsen, ja. Und dann sind wir einfach im Erfolgerachen auf den Eisenzaun zu und Buben haben dem zugeschaut, wie man dem näher kommen, die nicht, und sie haben gedacht, der Papa macht irgendwie einen Scherz, also er bremst einfach ganz am Schluss noch, ja. Und ich habe definitiv einfach nicht bremst. Es war aber ein bisschen auslaufend gewesen. Also ich habe gemerkt, Geschwindigkeit geht leicht zurück, nur ganz wenig, aber leicht ist es zurückgegangen und öffne meine Augen. In dem Moment hat es also ich sehe den Zaun noch. Und in dem Moment bin ich voll in der Eisenzaun hinein. Genau, ich bin im Pfosten hinein mit dem Hinterkopf getatscht. Und die Buben sind zwischen den Querstangen durchgespickt an ein parkendes Auto hin. Das war so der Unfall gewesen. Und dann hatte ich wahrscheinlich einen Aussetzer gehabt, den mag ich mich nicht mehr erinnern, aber ich bin irgendwann liegend dann im Schnee relativ kurz nachher wieder da gewesen.
Was ist das Erste, was du dich erinnern, was du wieder eine Erinnerung hast, wo du zu dir bist gekommen?
Ich hatte sofort den ersten Unfall im Kopf gehabt. Genau, ich habe mich an alles erinnern vom ersten Unfall und habe alles abgecheckt. Also ich habe zuerst die Jungs angesprochen mit Namen, hey, wo sind ihr? Ist alles gut? Weil ich habe mich nicht wirklich bewegen können. Geht es euch gut? Blutet ihr? Nach dem Blut habe ich gefragt, das weiss ich noch. Und sie haben dann sofort gesagt, ist alles gut, Papa? Ist bei dir gut? Und dann ich habe sofort abgeschaut, hey, schaut, blüht ich? Wie im letzten Mal bin ich in einer Blutlache drin gelegen. Und sie hat gesagt, nein, nicht gross, ja. Und dann ist schon schnell den Damaris gekommen, weil sie ist schon runtergelaufen. Sie hat das mitbekommen, das Reintätschen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ich habe meine linke Seite wie nicht. Also ich spüre nichts in meiner linken Seite. Und dann hat ich irgendwann wieder angefangen, das muss alles recht kurz gewesen sein, so habe ich es in Erinnerung. Ich weiss nicht genau, wie die Zeiträume sind gewesen. Aber ich habe plötzlich gemerkt, das kräuselt wieder, ja. Die linke Seite, ein komisches Gefühl, aber es kräuselt. Und damals hat er gesagt, ob ich will aufstehen. Und ich habe gesagt, ja, aber ich will selber aufstehen. Und bin dann wieder aufgestanden. Dann habe ich gemerkt, dass ich blüte am Hinterkopf, aber nicht so stark. Ja, aber dass es ein Wunder ist. Und habe gemerkt, alles ab dem Brustbein an, ab der Brust bis oben, ist einfach alles ganz steif. Ja, ich kann nichts mehr bewegen, ich kann meinen Kopf nicht drehen, ich kann gar nichts mehr oben. Und dann habe ich testet, ob ich laufen kann. Das habe ich wie können. Ja, und dann sind wir heimgelaufen. Das ist irgendwie, ich schätze, 500 Meter oder so, sind wir nachher heimgelaufen zusammen. Genau, bis noch in meine Werkstatt hin und dann bin ich abgehockt und gesagt, das bestimmt nicht. Genau, bestimmt einfach nicht, etwas geht nicht. Habe aber nicht recht gewusst, ist das ein Schock? Also ich habe mir dann wie überlegt, ist das ein Schock irgendwie, dass meine Muskeln wie sich zusammengezogen haben oder so. Habe nicht gewusst, was es ist. Ich habe noch gewusst, oben stimmt etwas nicht mehr und ich kann nicht so ins Bett. Das geht wie nicht. Ja, ich bin sonst ein Typ, ich würde lieber einfach ins Bett gehen und denke mal, morgen sind schon wieder gut. Ich bin jetzt nicht so der, der gerne zum Arzt geht oder etwas abklären lässt oder so. Ich finde, zuerst komm, warten wir mal und wenn es dann gar nicht geht, können wir immer noch. Aber in dem Moment, wo ich der Werste war und der Schock wie auch abgeklungen hat, und ich habe gewusst, von meinem ersten Unfall, ich wäre dort auch aufgestanden, in meinem ersten Unfall, mit einem Schädelbasisbruch und einem Schwarterriss und voller Blut und wäre aufs Velo gestiegen. Und nur meine Schulkollegen haben gemacht, dass ich am Boden bleibe. Habe ich gewusst, im Schock macht man ganz vieles. In dem Adrenalin kann man unglaublich vieles. Und das ist mir wie bewusst. Und wie gemerkt, ich weiss nicht, was passiert, wenn der Schock nachlässt. Und das ist mir wie gemerkt, nein, das ist mir too much. Das müssen wir irgendwie mal drüber schauen. Und dann haben wir am Krankenhaus angerufen und die haben gesagt, kommen wir vorbei. Und dann sind wir mit dem Auto mit dem Buben noch ins Bett gebracht. Dann haben wir sich gewartet in der Werkstatt. Und dann sind wir ins Auto gestiegen und sind ins Spital gefahren. Genau. Und schon sehr langsam. Ich habe dann gesagt, ich weiss, ob mein Kopf hebt. Das ist immer meine Aussage. Ich weiss nicht mehr, ob mein Kopf noch hebt.
Und das hast du gemerkt, dass etwas im Kopf nicht gut ist?
Heute weiss ich, was ist. Trotzdem, glaube ich, ich habe nicht an das gedacht, glaube ich. Ich habe nur gewusst, eben, wie alles so steif ist. Irgendwie ist das Gefühl in meinem Kopf. Ich habe immer wieder gesagt, ich weiss nicht, ob mein Kopf noch hebt. Ich habe gewusst, etwas hebt das Ganze, aber irgendwie ist das Gefühl von, etwas hebt dort nicht mehr. Und darum ist mir wirklich klar gewesen, es darf kein toller Deckel kommen. Also, man darf nicht das Eisack im Auto haben. Ja. Und damals ist noch recht, richtig mittig. Ich war dann schon spät gewesen, nachts in die Mitte gefahren, von der Strasse und ganz langsam. Ich bin mit 30, glaube ich, ins Krankenhaus gefahren. Aber wäre mir auch nie in Synchros kein Autos, weil ich habe können aufstehen, ich habe irgendwie,
haben wir wieder gelaufen.
Ja, wir gehen jetzt einfach ins Krankenhaus. Halt vorsichtig, aber wir gehen. Genau, ja.
Hey, und dort Diagnose Knickbruch?
Ja, genau. Dort war nachher Diagnose gewesen, irgendwann. Zuerst haben sie so ein paar Sachen gemacht und dann hat es irgendwann geheißen, ist ein Knickbruch. Der Arzt ist gekommen und hat gesagt, dass sie wissen nicht genau, wie sie es mir sagen sollen. Entweder Knickbruch oder eine Hangman-Fraktur. Also ist der Knochen, der dir bricht, wenn du dich anhängst. Genau, ja. Ist aber recht humorvoll gewesen. Also, genau, ich habe es auch sehr mit Humor genommen. Irgendwie, genau, ich habe nicht gewusst genau, was jetzt das bedeutet oder so. Genau.
Hast du zu diesem Zeitpunkt gedacht, dass das Ereignis dein Leben so also wird auf den Kopf stellen?
Nein, gar nicht.
Oder was hast du gedacht über den Unfall, über den Knickbruch?
Ich werde oft in Extremsituationen kann ich sehr humorvoll werden. Ja, nehme sehr sachlich und habe es eigentlich sehr gerne, wenn auch Ärzte um mich herum sehr humorvoll sind und Witz machen und so. Und das haben die Ärzte irgendwie auch gemacht und ich habe das irgendwie auch gemacht und habe mit nichts. Nein, es ist wie dein Arm ist gebrochen.
Das
schon
ein bisschen wieder.
Knick gebrochen, schon irgendwie, aber, und es ist dann schon klar gewesen, sie müssen mich versetzen in ein anderes Krankenhaus, es ist ihnen zu heikel gewesen, da müssen Fachmänner entscheiden, nochmal andere, spezifische Sache im Wirbelsäulenzentrum, muss das operiert werden oder nicht. Und dann war wie klar gewesen, und ich bin schon auch im Show, ich bin fix und fertig gewesen. Damals hätte ich nicht reinkommen können, es war Corona gewesen. Ich bin wie allein gewesen mit dem und es ist einfach gekommen, wie es gekommen ist. Und ich konnte dann wie entscheiden, will ich jetzt versetzt werden ins Krankenhaus oder am nächsten Morgen. Und ich habe dann gefunden, ja, sie werden dort unten eh nichts machen, also am nächsten Morgen. Und ich glaube, dann irgendwie versucht, noch irgendwie 2 Stunden schlafen. Und dann ist man dann wieder geweckt worden. Ich kann mich aber nicht mehr so genau erinnern. Ich weiss nur noch, dass es entspannend für mich war, wo stabilisiert worden ist mit all diesen, Schienen, genau, wie man mit diesen Kägen oder so, habe ich gemerkt, hey, es entspannt mich, jetzt weiss ich, wie es hebt. Ja, genau. Ich habe auch im Spital immer gesagt, bevor die Diagnose da ist, es hebt nicht mehr. Der Kopf hebt nicht mehr. Sie haben nicht recht gewusst, was ich damit meine. Aber das habe ich wie gewusst anscheinend. Ja, was gerne vorher den Satz hatte. Ja.
Also für mich ist das, wenn ich höre, Genickbruch, dann habe ich das Gefühl, das ist so der Moment, wo das Leben fertig ist. Also, ja, das habe ich noch gar nie gehört, dass jemand irgendwie das überlebt, zum Beispiel. Mhm. Wie war das so aus medizinischer Sicht gewesen? Also weißt, wie nach bist du am Tod vorbei?
Ja, wahrscheinlich schon wahnsinnig nah. Ist aber jetzt nicht eine Nahtoderfahrung, weil das ist mir nicht bewusst gewesen. Ja, jetzt, wenn ich von Nahtoderfahrungen, die dann so wirklich weg sind und dann irgendwie so, kommt die ganze Thematik mit dem Tod. Die Thematik mit dem Tod ist mir gar nicht bewusst gewesen. Aber es ist natürlich wahnsinnig nah. Ich habe ein bisschen mehr verschoben und ich wäre Tetraplegiker oder wäre tot. Ja, also das ist extrem nah. Ja, ich weiss nur noch, darum haben wir irgendwie Witz gemacht, ja, an meiner ersten Unfallstelle hat der Arzt gesagt, sie hatten echt Glück, dass sie keinen Knickbruch hatten. Ja. Und jetzt bei meinem zweiten Unfall hat der Arzt gesagt, sie hatten echt Glück, gesagt, nicht mehr weiterreden. Den Satz kenne ich von irgendwo. Genau, es ist so wie, ich bin mega positiv drauf gewesen, ich habe irgendwie gar nicht überlegt an dem Punkt rum. Genau, es sind oft Freunde nachher gesagt, boah, du bist schon mega nah am Tod vorbei. Aber ich habe das nie so emotional so ganz bewusst wahrgenommen. Genau, schon, es gibt schon Momente, wo ich es wie wahrnehme, wow, unser Leben wäre so massiv anders gewesen. Aber ich habe in dem Moment eher dann später Sachen, wo man denkt, wie, hey, wie hätte ich mir das Leben können umstellen können, dass ich auch als Tetraplegiker noch Zukunft hätte. So ganz sachlich irgendwie bin ich an die Sache an.
Also recht pragmatisch eigentlich aus dem Moment aus.
Ja, voll. Mhm. Voll. Und nicht mit einer emotionalen Gewichtung oder so. Ja, genau.
Ja, gesehen, das hat wie das Leben auf den Kopf gestellt. Das hat mir zu tun, auch wie die Geschichte ist weitergegangen. Was ist dann passiert?
Genau, sie haben dann entschieden, dass sie nicht mehr operiert werden, sondern dass es Verschiebung zu klein ist, dass man sagt, ich kann in eine Selbstheilung lassen. Das ist für uns damals so wie, wow, schön. Ja. Und du hast auch gemerkt, der Arzt, der operiert hat, ist mega froh gewesen, dass er dort an diesem Bereich nicht hin muss. Ja, das ist schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, die tun ja eigentlich gerne operieren. Wenn sie sagen, wow, als ich mal gesagt, er ist so froh, dass er nicht operieren muss. Auch in allen Nachsorgen und so redet er immer gesagt, er ist so froh, dass man nicht mehr operieren muss. Und ich dachte, wahrscheinlich ist es näher gewesen. Das ist so eine Aussage, wo ich dachte, wahrscheinlich ist es doch näher gewesen. Dann haben wir entschieden, gut, dann können wir so lassen. Und dann ist es eigentlich ratzufatz gegangen. Das ist nachher, das ist am nächsten Morgen die Versetzung ins Krankenhaus, dann nochmal dort in die Röhren rein und dann die Entscheidung, hey, nicht, die Arztvisite. Und dann ist noch Physio gekommen und zu schauen, kann ich von meinem Körper her die Kräge wechseln, die ich dann gebraucht habe. Kann ich laufen, ja. Und da ist dann alles abgecheckt worden. Und dann hat man mit ihr noch Witz gemacht, weil ich im Appenzellerhaus wohne und dann sehr schwierig ist, sich zu bücken, weil man immer mit dem gesamten Körper abmacht, weil oben alles stabilisiert ist. Und dann hat es plötzlich geheißen, ich kann gehen. Ja, dann ist dann mal eins gekommen, hat mich abgeholt, das war eben Corona gewesen, nicht gross rein dürfen, noch bis zum Empfang, hat mich jemand abgebracht und dann übergeben. Damals sind sie immer noch in der Notfallapotheke für Schmerzmittel und dann sind wir heim. Und schon der letzte Satz vom Arzt war, die hat dann 3 verschiedene Kräge gehabt, eine zum Duschen, eine, die ganz steif war für den Tag, also wie ein Gips, und ein Weichen für nachts. Und schon hat es geheißen, hey, also beim Wechsel passen sie auf, ja, wenn sie verschiebt, kann das sehr gefährlich sein. Und wenn sie plötzlich kein Gefühl mehr dabei haben, dann kommen sie einfach wieder. Und wo schon, So, das ist so manchmal, also die Momente vom Regenwechsel am Anfang, irgendwie gewöhnt man sich dran, aber schon hat man auch sehr Angst und denkt, scheiße, wenn ich jetzt etwas verschiebt oder kann ich nachts schlafen, weil dann ist ja nur der weiche Kragen, nicht, dass ich irgendwie eine Fehlbewegung mache und dann wie ich ein unruhiger Schläfer bin, was sich gerne mal dreht, ja. Aber irgendwie weiss der Körper damit umzugehen, stundlicherweise. Ich habe mich plötzlich gar nicht bewegt in der Nacht, ja. Aber ja, dort ist man schon sich so ein bisschen bewusst vor, mir wird irgendwie heimgeschickt und jetzt muss man irgendwie schauen, dass man nicht irgendwie doch tot ist oder die Tablet ist oder so. Ja, das finde ich schon so ein bisschen ein crazy Moment gewesen. Ja.
Also etwas, was mitschwingt irgendwie
auch. Ja, voll. Ja, Und schon auch, du kommst heim und die Buben wissen nicht, darf die berühren. Oder löst das gerade was aus? Und ich selber auch müssen klarkommen mit dem steifen Kragen. Das macht schon extrem viel aus, ein steifen Kragen, wenn der ganze Oberkörper ist man sich gar nicht so bewusst, dann muss man wie so einen Kragen mal anlegen und einen Tag rumlaufen, um herauszufinden, wie lebt sich damit. Genau. Wenn man nicht mehr runter kann, nicht mehr runterschauen kann, nicht mehr links, rechts schauen. Schon speziell, ja. So stabilisiert sie. An einem Ort, wo man weiss, Verschiebungen könnte das Leben kosten.
Wie ist es weitergegangen?
Dann sind einfach 3 Monate gekommen mit dem Kragen. Und eigentlich habe ich das ganz gut abkönnen. Ja, es ist mir relativ, ich habe mich sehr schnell versucht zu stabilisieren, habe angefangen, versuchen zu meditieren, irgendwie rauszusuchen, gibt es auch eine Möglichkeit, irgendwie so positiv zu bleiben, weil ich schon von anderen gewusst habe, die auch mal so einen Kragen haben, dass sie psychisch recht Probleme bekommen haben. Ich bin viel gelaufen dann, irgendwie versucht auch, ich habe nicht weit können laufen, weil ich kräftemässig wie, hat es mir recht zählt an mir. Aber ich habe mich immer versucht zu aktivieren. Das Schwierigste ist, glaube ich, nach 3 Tagen zu einen Zusammenbruch gegeben, wo ich weder Licht noch Geräusch noch irgendetwas ausgehalten habe. Und das ist mir wie nicht gesagt worden. Und da habe ich recht allein gefühlt damit. Ich habe plötzlich in einem dunklen Zimmer müssen sein. Alles war brutal laut. Das ist irgendwie heftig. Ich bin natürlich heimgekommen und habe mein Geschäft organisiert. Ich habe ein eigenes Geschäft und dann, die ersten 2 Tage bin ich nur am Computer gewesen, um irgendwie alles ins Reine zu bringen. Und am 3. Tag ist alles, zusammengefallen, und hat sich auch nicht ganz gleich wieder erholt, wie das früher war. Genau. Und das ist, glaube ich, ein viel strengerer Punkt gewesen, wie der Knickbruch an einem Fürsicht. Ja, obwohl die natürlich zusammenhängen.
Also die Frage, wie weiter oder wie, ja, wie gestaltet das Leben, dass es irgendwie anders weitergeht?
Ja, bin ich mir dazu mal gar nicht so bewusst gewesen, okay, dass ich mit dieser Frage überhaupt auseinandersetzen muss. Wie mache ich weiter? Ich bin mir irgendwie bewusst gewesen von, hey, was möchte ich noch, was möchte ich nicht mehr? Also, jetzt bin ich noch mal kurz am Tod vor Chippen, also wie sagt man denn vor, wie heisst der Ausdruck? Egal, einfach, hast du irgendwie noch mal geschafft, ja, haben wir überlegt, hey, was will ich daraus machen oder auf welchen Wert will ich noch mehr, wie es hätte sein können, dass es vorbei ist. Ja, auf welchen Wert will ich noch mehr einen Schwerpunkt legen. So habe ich mir mehr Sachen überlegt. So wie gestalte ich nachher das Neue, wie von einer langen Reise kommst und vieles gesehen hast. Und dann kommst du heim und dann sagst du so, welche Wert will ich echt change in mein Leben da, weil ich etwas anderes sehe, was ich mega stark finde, das will ich nicht mehr verlieren. So, da habe ich mir eher überlegt. Aber jetzt nicht so, könnte sein, dass mein Leben nicht mehr ganz gleich ist wie davor. Die Frage habe ich mir nicht gestellt.
Was ist denn jetzt so aufgeploppt, wenn du von Werten oder von anderen Prioritäten redest?
Zeit. Aber das war ein Thema, das mich schon vorne mega beschäftigt hat. Also, was bleibt, wenn jemand geht? Also, was wäre der Bube bleiben, wenn ich jetzt gegangen wäre? Ja. Und ich merke, das ist immer für mich wieder, es ist Zeit. Und zwar nicht per se Qualität. Also schon qualitative Zeit natürlich, aber einfach per se einfach nur Zeit. Also Präsenz. Ich bin präsent da. Er ist einfach da. Dann schon auch Erlebnis. Aber noch stärker einfach die, er ist da gewesen. Wir haben einander kennengelernt. Mich behaltet etwas, wie man den Geruch kennt, wie man so vieles kennt, wie man einfach miteinander Zeit verbracht hat. Und zwar auch Zeit von Streit oder auch Zeit von, weißt du, was ich meine? Also einfach präsent. Ja, da können die schönen und die schlechten Erlebnisse drin sein. Aber das ist alles Sachen, die man wie mitnimmt, wo ich finde, Zeit hat so einen kleinen Stellenwert bekommen, finde ich jetzt von meinem Erleben her, unserer Gesellschaft, sie sind so schnell zuteilt sein. Das ist Arbeitszeit, das ist Familienzeit und wenn man das irgendwie Qualität sieht, dann ist Schulzeit, dann ist aber so einfach viel Zeit zusammen haben, wo man sich aneinander reibt, wo man Sachen zusammen gestaltet, wo man, das ist mir mega wichtig geworden und zu sagen, hey, die, ob sie jetzt genau das erlebt hat oder auf dieser Reise war oder ob sie auch noch das Hobby hat, ihnen ermöglichen kann, weil ich mehr Geld generieren kann oder was für ein Auto man kann oder in welchem Haus. Das ist alles so, nicht ganz so relevant für mich geworden, wie der Bereich, hey, habe ich genug Zeit mit ihnen verbracht, so dass sie im Bleibenden, dass sie von dem können sehen, auch wenn ich weg wäre. Das ist mir mega wichtig geworden. Kippe aber im Alltag jetzt immer wieder. Ganz ehrlich. Weiss ich manchmal auch nicht, wie handeln die Waage in der Gesellschaft, in der wir leben, wo, wie die Zeit ist. Und ich merke, ich komme aus dem alten Handwerk, dort merkt man das ganz extrem, wie die Zeit sich verlagert hat. Also, das ist ein Handwerk, wo aus dieser Zeit kommt, wo das Material teuer ist und die Zeit spielt keine Rolle, wie lange ich habe. Weil es einfach nicht kostet, Zeit.
Im Vergleich zum Material.
Genau. Zum und jetzt ist es gerade dreht und darum bin ich so teuer in dem, was ich mache, weil die Zeit so wenig ist und so kostbar ist und so teuer ist, ja. Und das finde ich mega spannend, in dem Aspekt drin, immer wieder zu sagen, nein, aber soll ich jetzt doch die Arbeit ruhen lassen und nochmal einen Kaffee trinken mit dem Menschen, der gerade vor der Tür steht, weil ich einfach Zeit mit ihm verbringe und dann etwas, ist etwas Bleibendes. Die Zeit, die man verbracht hat, ist einfach bleibend, aus meiner Sicht, ja. Das ist mir mega, da habe ich mega viel drüber nachgedacht, schon voran und dort einfach nochmal viel stärker, ja. Weil die Frage im Raum gestanden ist, habe ich genug Zeit verbracht, dass meine Buben das damals können zehren von dem, bis vielleicht auch wieder neue Papa auftaucht oder neue Mann auftaucht, was voll okay ist, ja. Aber da gibt es eine Zeit, wo sie müssen können davon wie zehren, ja. Und das ist so die Frage gewesen.
Also es ist wahnsinnig viel in die Rolle gekommen, durch den Unfall und durch den Abschnitt an Gedanken, an Wert, an Prioritäten im Leben. Du sagst für dich selber auch, es ist ein Wendepunkt so in deiner Geschichte. Oder, die Geschichte fängt wie hier wieder an. Auch im Zusammenhang mit dem, was wir schon zusammen darüber haben geredet, was du in den Jahren, in den Jahrzehnten vorher hast erlebt. Was hat das mit dir gemacht, der Knickbruch?
Also ich glaube, was ich am meisten damit zu tun habe, ist einfach, dass ich merke, es gibt es davor und das danach. Und das hat mich wahnsinnig erinnert, hat die alte Geschichte für geholt, das Vor und Danach. Und mit dem habe ich nicht gerechnet gehabt. Ja, also wäre auch nicht während der Zeit von den 3 Monaten der Kragen ab, wo der Kragen weggekommen ist und dann ist man wieder zurück in den Arbeitsalltag und wie plötzlich merkte ich, das hat auch gedauert, vielleicht ein Jahr bis zu 2, wenn ich plötzlich merkte, ich komme nicht mehr in die alte Kraft zurück. So viel, wenn ich mir Mühe gebe, ich kann mir ganz viel Mühe geben, aber ich hole alles aus meinen Ressourcen raus und mache einen gewissen Raubbau an mir selber. Ja. Ich habe sie nicht mehr als eine nachwachsende Ressource. Weißt du? Und das habe ich gemerkt, meine Kraft wächst wie nicht mehr nach. Ich habe eine Wahnsinns, Belastungsgrenze gehabt. Es hat unglaublich viel für mich und ich habe immer noch positiv und weiter und habe das wie ausgehalten und nicht als es muss oder als es einfach, ich habe die Ressourcen in mir gehabt und jetzt plötzlich merke ich halte einfach brutal viel weniger aus, ich halte weniger Lärm aus, ich halte weniger Termine aus, ich habe geliebt volle Programme. Also es war für mich auch ein Level gewesen und dann kommt es dort hier und dann kommt noch der dort und dann ist noch so und ich bin überall irgendwie auch mit dabei und wie gemerkt, ich kann das gar nicht mehr. Bevor, wenn ich mal ein Gläschen Wein trinke, ist der Wein schon zu viel. Der Alkohol hat schon alles in die Schwanken gebracht. Also so ganz viele auch kleine Punkte, aber ich merke, ich habe die Ressourcen in der Arbeit nicht mehr die gleich, aber auch in der Familie dann nicht mehr die gleich. Wird schneller gereizt. Und das sind, das plötzlich zu realisieren, ich habe meine grössten Ressourcen, auf der ich die letzten Jahre gebaut habe, mit dieser Geschichte, die ist mir wie nochmal genommen worden. Das war für mich hart zu merken. Genommen worden finde ich zwar nicht ganz richtig, weil ich eigentlich nicht an das glaube, dass mir so etwas wie weggenommen hat, aber es ist wie nicht mehr vorhanden in dem Mass. Hat mich wie hart, das hat mich wirklich hart getroffen. An dieser Erfolg hadere ich manchmal noch. Nicht per se, dass der Bruch war, oder das kann ich wie alles hinnehmen, aber dass ich nicht mehr ganz das Gleiche, die gleiche Möglichkeit habe wie vorhin. Und mich wie jetzt so ein bisschen für mich so, mich selber in einem schwächeren Licht muss selber sehen oder ein bisschen Ich sage manchmal, bin ich so eine boring person geworden. Weißt du, an gewissen Punkten. Wo ich so wie früher gefunden habe, ja, komm jetzt, hey, du jetzt nicht so. Jetzt sagst du, nein, ich kann nicht kommen. Oder das geht auch nicht. Und wo ich mal merke, ich bin einfach an Grenzen gekommen, ja. Das ist, das, was das meiste ausgemacht hat. Aber das habe ich, ich würde sagen, das bin ich im ersten Besitz, zwei Jahre nach dem Unfall wie bewusst. Wo ich merke, aha, okay, vorhin war es immer gewesen, ich hole mir das wieder zurück. Und schon im Bewusstsein von, ich tue es neu gestalten und muss vielleicht auch ein neu gestalten. Aber so im positiven Licht von der Chance. Vielleicht kann ich auch gewisse Themen neu anschauen, die sogar gesünder für mich sind. Aber wo ich plötzlich gemerkt habe, nein, es bleibt vielleicht auch etwas von Verlust, von ich vermisse. Und das wie zuzuhören, finde ich wahnsinnig schwer. Bis heute noch.
Also du siehst, es gibt wieder ein Vorher und ein Nachher. Wieder im Blick auf die Geschichte, wo wir darüber geredet haben, in den engen christlichen Kreisen, und allen Folgen, die du dort raus hast erlebt. Also genau gleich irgendwie auch wie bei diesem Prozess, oder so aus dem religiösen Rat, sag ich mal, bist ausgestiegen. Wo siehst du die Parallelen zwischen dem Unfall und der Entwicklung, die du jetzt gerade ein bisschen hast in einem Bild angerissen, und dem Ausstieg dann zumal?
Also eine Parallele ist sicher, dass ich mich nochmal einmal neu definiere. Also ich muss meinen Wert auch wieder neu finden, auch in dieser Person. Es ist so manchmal das Gefühl, wie ich bin dort raus und habe mich wirklich müssen wie neu gestalten als Person. Wir haben davon gehabt, wie auch in der Gesellschaft wieder einen Platz finden, irgendwo andocken, und ist die Selbstständigkeit gekommen. Und dann hat man sich angefangen zu präsentieren. Muss man sich als Geschäft auch präsentieren, wer bin ich, was ist meine Spezialität, was mache ich, wie will ich mit Menschen umgehen, wie will ich mit Möbeln umgehen. So in ganz vielen Bereichen sich wie neu, und zwar im Positiv, neu gestalten, neu definieren. Und ich glaube, das ist ja auch schön, dass der Mensch sich auch immer wieder die Chance hat und auch die Möglichkeit hat, sich neu zu gestalten. Ja. Oder wo wir letzte Zeit vorhin geredet haben, von einer Parallelwelt. Es werden immer verschiedene Leben möglich für jeden, wie man sich eben auch neu gestalten kann. Und manchmal gibt es Brüche im Leben, wo man wie gezwungen ist, sich neu zu gestalten, weil sonst geht es wie nicht weiter. Ich kann wie nicht bleiben in der alten Gestaltung, weil das ist wie weg. Und dann falle ich in ein Loch. Also tue mich neu gestalten und finde immer noch den Titel, den Buchtitel, von dem Mann, den ich so gerne lese, wo steht seine Biografie, rettet ist, das Leben ruft. Das finde ich so schön. Und ich finde, das ist genau die Neugestaltung. Hey, da ruft das Leben, gestalte dich neu und geh weiter, ja. Und das ist für mich eine starke Parallele, wo ich wie merke, okay, jetzt muss ich auch wie nochmal neu gestalten. Auch wenn ich mehr natürlich auch übernehme wie beim letzten Mal. Ja. Und die andere stark, das ist vielleicht nicht eine Parallele, aber was stark ausgelöst hat, ich bin sofort konfrontiert gewesen, oft unverstehen mit dem ersten Unfall, aber nachher sofort mit dieser Geschichte, weil ich finde, ich habe vorhin mal gesagt, es ist wie mir das Messer in den Rücken gekramt worden ist, die letzte Geschichte, von der wir gehabt haben. Aber von meinem Gefühl her, fühlt sich manchmal an, wie dort ist auch ein Knickbruch gewesen, den ich gerade noch so überlebt habe. Ja. Und das Gefühl hat sich sofort verbunden. Dort sind, ich habe immer gesagt, dass ich den Unfall so stark erlebt habe und auch wie mein Körper reagiert hat, kann sein, wegen der Erinnerung auf den ersten Unfall. Ja. Aber dass ich das jetzt nicht mehr so gut weggesteckt habe wie den ersten Unfall. Den ersten Unfall habe ich unglaublich gut gehabt, nicht einmal Kopfweh. Unfassbar gut weggesteckt. Und das ist auch knapp gewesen, eine Hirnblutung, und dann wäre ich gelähmt gewesen. Also das habe ich sehr gut weggesteckt, ohne Folgen eigentlich. Und das wir haben wie nicht. Und sie haben gesagt, es kann auch sein, dass das die Kopplung ist von dem Ersten, der Kopf sagt, das stecke ich nicht nochmal so weg. Das weiss man manchmal nicht. Also nicht nur auf psychologischer Ebene, sondern auch auf körperlicher Ebene. Und für mich habe ich sofort gesagt, aber der Knickbruch verbindet sich für mich auch mit dem Knickbruch dort, wo ich wie merke, und jetzt ohne die starken Ressourcen noch, wo ich dazu mal noch wie hatte. Also vom Witze vielleicht auch, vom Alter, bin auch nicht mehr ganz so jung wie dazu mal, aber einfach auch durch das, dass meine Belastungsgrenze wirklich gesunken ist. Also wenn ich mit Leuten rede, die selber Schleudertrauma haben oder ein starkes, oder mit Leuten arbeiten, die Schleudertrauma haben, habe ich ganz ähnliche Folgen. Nur bei mir ist es nicht definiert, also ich habe keine Diagnose. Aber ich habe die ganz ähnlichen Folgen. Und was auch eine Parallele ist, ich kann es nicht beweisen.
Ja, ich würde sagen, der Knickbruch ist nicht sichtbar. So der innerliche Schmerz, wo die Geschichte auch von diesem Ausstieg irgendwie mit sich hat gebracht, auch nicht.
Ja,
hat das für dich einen Zusammenhang?
Ja, auch. Der Knickbruch kann immerhin auf einem Röntgenbild zeigen. Mhm. Das ist noch fast besser, als das andere vorne gibt es immer ein Röntgenbild. Ja. Die Diagnose steht, aber ich leide eigentlich nicht. Ich leide, finde ich nicht so schön, so, aber ich habe nicht Folgen, es sind schon Folgen vom Knickbruch, aber nicht per se vom Bruch. Also, den Bruch kann ich beweisen, aber mit dem, was ich jetzt das Leben habe, ist nicht per se der Bruch.
Also, mit der Energie, die weniger ist geworden, so Sachen.
Genau, mit den Verspannungsschmerzen da und mit schnell in die Migräne reinzukommen, das sind alles Sachen, die kann ich wie nicht, das kannst du wie nicht beweisen. Sie haben den Hirnströmen gemessen, aber das funktioniert alles, ja. Es gibt nichts, was beweisbar ist. Und das ist sehr, schwierig für mich in dem Haderau, den ich bei der letzten Geschichte habe, wie ernst soll ich mich nehmen? Ja, das haben wir gerade vorne vorgekommen. Also nehme ich meine Geschichte von dort zumal ernst, lasse nicht zu, dass das eine Katastrophe ist gewesen. Ja, weil ich ganz schnell tick auf, hey, ist aber auch mega Chance. Bin mir auch mega froh, ich gehe echt reicher aus dieser Geschichte aus. Bin so froh, nicht mehr dort zu sein, bin so froh, dass mein Bücherregal bunt geworden ist. Bin so froh, alles Neue gehört zu haben, all die Menschen, die ich dort kennengelernt habe. Aber auch das Aushalten, dass eine Katastrophe ist, finde ich sehr schwierig. Und ich merke immer, selbst meine körperlichen Schmerzen hinterfrage ich ganz schnell. Also, will ich einfach nicht mehr so arbeiten wie voran? Oder habe ich das wirklich, ich wäre immer so froh, ein Arzt für mich wie, einmal hat es einen Arzt gegeben, wo wie gesagt, so, hat, aber jetzt reicht's. Sie haben zu viele Symptome, auch wenn man die nicht beweisen kann, jetzt müssen sie weniger arbeiten. Und für mich ist wie eine Lastabkeit, wie man jemand von außen sagt, weil ich von meiner Person her eh schon kämpfe mit dem, mich so ernst zu nehmen. Und das ist auch so eine Parallele vom Umgang her, wie gehe ich jetzt mit dem um, wie ernst nehme ich mich da drin und wie lache ich einfach weiter und die Leute, die mich fragen, und wie geht's? Hey, ja, es geht gut. Und es stimmt ja. Ich lebe. Ich kann noch alles machen, wie voran. Also nicht ganz so wie voran, aber trotzdem, ich kann noch mein Geschäft. Ich finde, hey, also im Gegensatz zu vielen anderen Leben auf dieser Welt, wie könnte es mir besser gehen? Und was mache ich jetzt mit dem, was bleibt? Und das finde ich sehr schwer zu handeln und es ist nicht beweisbar. Ja, finde ich sehr schwierig. Ja. Das ist für mich eine ganz starke Parallele. Ich bin von der gleichen Herausforderung. Das hat sich wie vermischt für mich jetzt auch. Und das ist auch ein Grund, wieso ich heute wieder da sitze. Weil ich gemerkt habe, ich habe auch die Geschichte durch, das war ein bisschen unser Anfang gewesen, gell? Ich habe durch die Geschichte, durch die Belastbarkeitsgrenze, die viel tiefer unten ist, kann ich die wie nicht mehr gleich zurückhaben. Ich habe wie nicht mehr die gleiche Kraft, mich zu präsentieren außerhalb von dieser Geschichte. Mich so nur neu zu gestalten. Und merke, die drängt sich immer weiter führen.
Das ganze Leben, wie du jetzt drin bist, was du gerade ein bisschen hast erzählt davon, das hat ganz viel angefangen aufbrechen, irgendwie auch von deiner Geschichte, von den letzten Jahrzehnten. Was ist es, was dort so umtreibt, dass du das Gefühl hast, du kannst es wie nicht mehr oder willst es wie nicht mehr einfach so unter dem Deckel behalten?
Also wirklich die fehlende Kraft. Es braucht einfach Kraft, etwas wie zurückzuhalten und zu sagen, hey, ich tue mich ganz neu definieren. Ja. Und Urna ist auch der erste Ort gewesen, wo eigentlich niemand weiss, woher wir kommen. Also fast niemand, nein, ich weiss grundsätzlich fast gar niemand, wo wir eigentlich herkommen. Das ist, Freiburg ist noch so eine Mischung gewesen.
Also in Bezug auf christlichen Glauben und so.
Genau, in Bezug auf diese Geschichte, die wir dort erlebt haben, ja. Ist, Berlin, dort ist noch ganz klar gewesen, das Thema gewesen. Freiburg haben wir uns schon angefangen, zum ersten Mal in dieser Gesellschaft wie neu definieren, neue Stand suchen. Und da hat man so bruchhaft irgendwie, wie es noch näher ist, haben wir manchmal schon noch Leute gesagt, wo wir stehen, haben manchmal auch unseren Glauben noch, wo wir dort mal gehabt haben, irgendwie, versucht weiterzugehen, aber wie, wenn es ins Gespräch gekommen ist, hat man das auch wie geäussert und geoutet, sage ich mal. Und Urnes ist der erste Ort, wo wir das wie nicht mehr da haben. Und das braucht einfach eine gewisse Kraft, wie zu sagen, hey, nein, So, und ich bin manchmal auch bei Psychologen und sie haben immer gesagt, solange ich die Kraft habe, soll ich es einfach ruhen lassen. Es ist einfach okay, weil du stehst mit im Leben, du hast Familie, du hast Kind, du hast Geschäft. Wenn dich das überrollt, hast du nichts davon. Ja, man hat nie gewusst, wie stark wird es mich überrollen. Und dann ist plötzlich die geminderte Kraft da. Ja, und merke ich kann wie nicht mehr es gleich. Selbst wenn ich wette, schaffe ich es wie nicht mehr gleich. Und da ist vielleicht auch durch eine gewisse Schwäche im positiven Sinn ist auch wie ein Bedürfnis gekommen, von zu sagen, hey, ich bin aber auch da gewesen. Ja. Und ich möchte auch das wie integrieren, dass ich auch das gewesen bin und auch Scham loslassen und aber auch Überzeugungen oder wo ich gewonnen habe oder Differenziertheit, wo ich durch das gewonnen habe, wie auch dürfen begründen, wieso ich so denke. Wieso ich mit dem und jenem nicht mit kann oder nicht mit will oder wieso über die Seite anders denke oder wieso sie oft bitte von, hey, lass uns doch noch andere Sachen anschauen, nicht nur der eine Punkt, wie wir es gerade sehen. Lass uns doch schauen, welchen Aspekt gibt es noch zu dem Thema? Und ich plötzlich finde, Leute verstehen gar nicht, wieso sie immer so einen Tisch aufmachen will. Ja? Aber das kommt aus dieser Zeit. Ich möchte einen Tisch haben. Und ich merke, das ist auch nicht mehr fair gegenüber meinem Umfeld, gegenüber meinen Teenagerbuben, gegenüber auch Freunde, wie, ich sage nicht ganz, wer ich wirklich bin und woher das kommt, wo ich heute bin. Und das ist aber einfach mit der geminderten Kraft wie gekommen. Ja. Es ist wie, wenn ich eine Tür immer versuche zuzuheben als Überlebensstrategie und plötzlich merke, ich kann nicht führen denken und die Tür zuheben. Ich kann wie nicht mehr. Ja. Ich brauche die verbleibende Kraft brauche ich für führen. Und irgendwie, anscheinend muss ich jetzt auch gewisse Vergangenheit nochmal zulassen, dass sie kommt, mich manchmal überrollt und ich es handeln muss.
Wir machen uns zusammen auf die Suche auch nach einer Sprache für das Erlebte, für den ganzen Weg oder für Erlebtes, das irgendwie schwierig ist, eure Worte zu fassen. Findest du eine?
Ja, ich glaube. Aber wenn wir jetzt wollen, einen stündigen Podcast machen, würde ich sie nicht finden. Und vielleicht ist der Podcast auch so geworden, wie er wird. Es ist so, dass das Umkreisen, dass nochmal, komm, ich versuche es nochmal von dieser Seite zu erklären. Oder das, wie hast du das genau gemeint? Das, und ich glaube, dann entwickelt sich eine Sprache. Es ist so ein, ich sage dem Versimplung, ja, von Sachen, du sagst dem eben, es wird dem nicht gerecht, das finde ich auch ein mega schöner Ausdruck. Also sich so gegen das Versimplen von Sachen, das ist einfach so, ist ja klar, die sind ja so und so. Und es ist ja klar, ich schreibe dem einfach irgendetwas zu. Und sage, das sind wieder die Freikirchler, oder das sind wieder die, oder das sind wieder die, oder das sind Gegner von Corona, das sind Befürworter, egal wo. Ja, das so gegen das Vereinfachen und sagen, hey, es ist viel komplexer die Sache. Und wenn man die Komplexität zulässt, glaube ich, finde ich mir Sprache. Aber es braucht einen, der will kommunizieren. Ich versuche es jetzt mit Wort. Andere würden es anders machen. Damals sie malt viel. Das ist wahrscheinlich eher ihre Art, das komplexe Thema, wie anzuschauen. Und es braucht auf der anderen Seite einen Zuhörer, der wie bereit ist, auszuhalten. Und sagen, hey, ja, ich lerne nochmal versuchen, das zu reden. Und nicht sagen einfach, oh wow, du bist in einer Sekte gewesen. Sag ich, ja, es spielt gar keine Rolle, ist das eine Sekte gewesen oder nicht? Ich weiß es nicht. Das bringt auch nichts, die Zuschreibung, ob das gewesen ist oder nicht. Das bringt uns nicht weiter. Aber zu suchen nach der Erzählung dahinter, was steckt dahinter? Was hat es mit uns gemacht? Was hat etwas mit uns gemacht? Und was von dem versuchen wir heute ganz anders zu leben? Und was von dem finden wir überall wieder in der Gesellschaft? Das sind die spannenden Fragen. Und das muss man, dort findet man schon Sprache. Aber es braucht wie den Mut, anfangen, darüber zu reden, darüber zu denken, zu reflektieren. Und es braucht einen Zuhörer, der sagt, hey, ich halte das aus und mache nicht schnell, aha, ja, boah, das ist ja klar. Ja. Sondern sage ich, okay, ich versuche mich darauf einzulassen, ich versuche das zu verstehen, was da läuft. Und versuche sogar, vielleicht mein Leben drin zu finden. Und sage, ja, ich bin nicht in so etwas drin gewesen. Aber wo habe ich ähnliche Punkte? Wo ich über Punkte hinweggegangen, wo eigentlich alles in mir sagt, stopp. Ja, und ist das jetzt noch gesund oder nicht? Also, weißt du, was ich meine? Wenn der Zuhörer sein Leben auch wieder versucht, dort drin zu finden, finde ich mega spannend. Und fangen wir an, Sprache zu finden, um Kernthemen. Und da geht es nicht darum, wer schuldig ist und wer, wer der Verbrecher ist und wer, weißt du, ich meine, die Zuschreibungen braucht sind alle nicht, ja. Und dann finde ich es plötzlich wieder spannend, darüber zu reden.
Es geht auf der einen Seite um zu verstehen, um sich selber zu verstehen, die eigene Geschichte zu verstehen, erlebt zu verstehen oder auch das System zu verstehen. Aber es geht ja auch um verstanden werden. Wie fühlst du dich verstanden?
Das werde ich jetzt sehen. Das werde ich sehen, mit dem Mut, darüber zu reden. Und natürlich fühle ich mich oft selbst manchmal daheim nicht verstanden, weil wenig Zeit oft für die Komplexität da ist. Und der Alltag manchmal so schnell ist, dass es, das sind wir schon wieder. Oder weißt du jetzt wieder? Oder wieso geht das jetzt wieder nicht? Oder, und ich mich selber auch nicht verstanden, weil ich merke, ja, eigentlich könnte ich das jetzt schon machen. Ja, oder ich könnte ja jetzt schon, da, weil jemand in meinem christlichen Umfeld jetzt noch betet, das kann ich jetzt ja irgendwie schon aushalten. Und finde ich auch nicht per se etwas ja Schlechtes oder so, wenn das für die Person wichtig ist. Und ich kann es sogar aus nachvollziehen, aus meinem Alter denken, aber es ist halt sehr komplex, weil mir abgeht in diesem Moment. Aber der Zeitpunkt im Alltag ist oft nicht da für Komplexität. Und dann musst du wie entscheiden, halt die Ausgänge. Was löst was aus? Was löst in mir aus, wenn ich bleibe? Was löst im anderen aus, wenn ich gehe? Welche Folge nehme ich jetzt auf mich? Welche traue ich wem zu? Und das sind oft ganz schnelle Entscheidungen. Und dort fühlt man sich oft nicht verstanden, aber halt nicht, ich kann nicht unbedingt agieren, einfach, wie es für mich stimmig wird sein, sondern wie es mit ganz vielen anderen Menschen auch zu tun hat. Wo man mal abwägen, wie viel traue ich zu, und wie viel schütze ich vielleicht auch sie. Vor mir. Oder vor meinem Weg. Aber was mir wirklich, ich habe nicht einmal so, ja, vielleicht haben alle das Bedürfnis, verstanden zu werden, aber ich habe die Anforderungen nicht an jemanden, dass er mich muss verstehen, weil ich finde das wie nicht fair. Niemand muss einen anderen verstehen. Irgendwie, das kann ich wie nicht erwarten von jemandem. Aber wo ich mich wehre, ist wie, dass es vereinfacht wird, dass es wie zugeschrieben wird. Und sagt, ah ja, jetzt aus diesem Kreis, wo ich komme, wird oft gesagt, ja, der ist halt verletzt. Und ich sage, ja, nein, das stimmt, ja, aber, da gibt's noch ganz viel mehr. Oder wenn ich jemandem, der aus dem Umfeld nicht kommt, sagt, oh, das ist so eine fundamentalistische Richtung gewesen. Also, ja, schon, aber, ja. Und gegen das hat man vielleicht auch Angst davor. Und das muss man, also mit dem, glaube ich, wird man konfrontiert. Weil nicht jeder mag sich hinsitzen und ein Zuhörer sein, und selbst sein Leben vielleicht drinnen zu reflektieren. Das kann man ja wie nicht erwarten. Und man muss immer sagen, ja gut, dann ist es dann vielleicht halt so. Das ist wie wenn man reisen und dann zeigt man den Pass und sagt, ah, hier ist ein Schweizer. Und dann merkst du, ganz viel Zuschreibungen ab. Aha, der hat Geld, der hat da. Und du möchtest sagen, hey, aber ich bin der Simon, lern mich doch kennen, weil ich möchte dich kennenlernen, aber ich kann das nicht von ihm erwarten. Er darf es auch zuschreiben. Und das muss ich handeln können, glaube ich. Von dem her weiss ich nicht, ich möchte meine Geschichte der Welt zutrauen, meinem Umfeld. Aber ich möchte mir auch lernen zuzutrauen, dass sie mich nicht verstehen müssen. Auch wenn es weh tut mal. Ja.
Wir erzählen in diesem Podcast deine Geschichte und gleichzeitig schauen wir auch immer wieder zusammen an, was sind das für Dynamiken, die entstehen, was sind das für Systeme, wo wir drinnen leben, wo gewisse Ereignisse irgendwie auch zulassen. Und so meine Frage, die sich aus dem heraus auch ein bisschen stellt, ist, wie kann man mit Leuten umgehen, die vielleicht etwas Ähnliches auch erlebt haben wie du? Was hilft? Was hilft dir?
Also, es ist interessant, weil mich jetzt in der Vorbereitung mit ganz vielen Leuten, das habe ich vorher nie gemacht, aber mit so Aussteiger-Stories beschäftigt habe. Und dann kommt immer wieder das Gleiche, sowohl von den Betroffenen als auch von den Fachpersonen. Und das kann ich voll bejahen. Vor allem, wenn jemand in etwas drin steckt, in so einer extremen Situation, nützt nichts, wenn man versucht, dem die Augen zu öffnen oder gegenzureden oder ihm versucht, rauszuholen. Weil in sich ist das System schlüssig. Und es ist auch definiert, wer gegen das System ist. Und in dem Moment rutschst du in die Findposition, wenn du versuchst, gegen das System zu reden. Weil das ist schon vorausdefiniert. Sonst wäre es kein geschlossenes System. Im geschlossenen System musst du auch den Angreifer definieren. Du musst wissen, wer dein Find ist und wie mit dem umzugehen ist. Und das ist ein Mechanismus, der dann abgeht, wie man mit dem umgeht. Und das ist freundschaftsschädlich. Und dann, wenn die Person dann wirklich gebraucht wird, ist die Person nicht mehr da. Weil die Freundschaft ist vorne kaputt gegangen, weil man, ich sag mal, so ein bisschen plakativ, wie man in die Find-Position reingerutscht ist. Wo das geschlossene System irgendwann auch sagt, hey, du musst cutten dort. Das ist schädlich für dich. Ja. Von dem her, was wirklich hilft, ist einfach Freund sein, einfach dran zu bleiben und zuzuhören und auch wenn man alle Horts Berg stehen, wie zu sagen, hey, ich bin einfach für dich da, ich verstehe nicht alles, was du dort lebst und gewisse Sachen machen mir vielleicht auch Bauchschmerzen, aber weißt, das spielt keine Rolle, ich bin einfach dein Freund, ich bin für dich da, ja. Dass wenn die Person einen Ausstieg will machen, was nur sie allein kann machen, der Punkt kann sagen, hey, ich muss einfach gehen. Der Punkt sind wir auch gekommen. Ich muss gehen. Dann muss meistens der Betroffene ja lustiger wie ich selber. Also er wird so kaputt gemacht, was man eigentlich denkt. Und er wird, eigentlich würde man ja denken, der Leiter hätte uns schon lange müssen kündigen müssen. Wir sind ja so schlimm gewesen für ihn, anscheinend. Und so gefährlich. Aber schlussendlich muss der Betroffene eigentlich immer selber gehen, so System. Wenn ich jetzt auch von anderen gehört habe, es ist immer dann doch der Moment, wo man sagt, ich gehe da raus. Wie das dann auch immer aussieht. Und dann braucht man Leute, die dann da sind. Ja, und dann ist es mega kostbar, wenn die Leute einfach, wie sie eben vorne wie Türen ausgehalten haben. Und nachher, glaube ich, kommt es weiter so aushalten, weil die Leute gehen durch Troubles, durch all die Prozesse, ja. Und das kann bei jemandem jetzt auch viel, tiefer und in Depression hineingehen und Selbstmordgedanken und nicht mehr zurechtkommen im Leben. Bei mir hat sich das Recht an der positiven Seite nachgehangelt, ja. Aber wenn ich jetzt anders gestrickt war, hätte ich das auch anders können kommen. Das muss man ja dann wie aushalten. Also es fordert recht viel von einem Freund, das auszuhalten. Aber wenn er das schafft, glaube ich, ist das eine Stütze, wo er nicht kann ermessen kann, was das bedeutet. Weißt du, auch im Moment, wo man nur zusammen einen Tee oder ein Bierchen oder einen Kaffee oder einfach zum sagen, ich bin da, ja. Das ist wahrscheinlich nicht so ein Messer, was für eine unglaubliche Stütze ist, für so ein Leben, ja. Weil man hat ganz viel Scham. Oder man verurteilt sich auch selber für das. Und man will ja nicht hören, was alles falsch ist. Das weiss man irgendwie.
Das war Kapitel 7 von «Die Macht des Heiligen, wenn die Seele nicht mehr kann». Eine Podcast-Serie über das Leben von Simon auf seinem Weg aus sektiererischen Strukturen. Im nächsten Kapitel schauen wir nochmal ein bisschen zurück auf einen Neuanfang, der ganz schön unter Druck steht. Es geht um einen Existenzaufbau, um Rückschläge und um das Loslassen von alten Glaubenssätzen. Schön, bist du mit uns dabei auf dieser Reise.